Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Hallo und herzlich willkommen bei den WM-Thekenphilosophen. Hier Thomas Wagner und ich, wir werden uns wieder in die Ausgrabungen begeben. Wir werden versuchen, Infos zu finden zu den Weltmeisterschaften. Infos, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, Infos, die ihr vielleicht aber auch schon gehört habt und wo ihr uns vielleicht bestätigen könnt, A, dass wir recht haben, B, dass wir einen Fehler gemacht haben. Aber das wollen wir gleich machen, und zwar über die Weltmeisterschaft 1966. Das Wembley-Tor machen wir später, oder
ja, Thomas? Ich würde sagen, wir machen es am Ende, ne? Aber ich frage mich immer noch, wie man auf die Idee kommen kann, dass der drin war. Aber das machen wir nachher.
Das werden wir am Schluss machen. Auf jeden Fall war die WM, das muss man direkt dazu sagen, wir haben beim letzten Mal ja diskutiert, dass die WM in der Kritik stand, dass man gesagt hat, nach 62 auch in der FIFA überlegt hat, die WM abzuschaffen. Dass man sagt, das hat keine Zukunft mehr, das ist eine tote Sache, viel zu wenige Zuschauer. Was ist dann passiert? 72 Mannschaften wollten teilnehmen, absoluter Rekord. Ich glaube, man hat auch reagiert, man hat versucht, mehr Leuten zu ermöglichen, daran teilzunehmen.
Genau, man muss natürlich vor allen Dingen auch sagen, also erstmal, dass das ausrichtende Land, also Europa war wieder an der Reihe.
Ja.
Spanien, Deutschland und England wollten das Turnier ausrichten. Die Spanier haben zurückgezogen mit dem Verweis 100 Jahre Fußball auf der Insel. Und die Abstimmung war dennoch relativ knapp, ich glaube 34 zu in den 20, also gegen für England gegen die Deutschen, die es machen wollten. Ja. Und du hast recht, es trat ja Nordkorea auf den Plan, aber zum Beispiel war das auch wieder eine WM, wo alle Afrikaner zurückgezogen haben, weil sie sich mit Asien und Ozeanien praktisch um einen einzigen Platz kämpfen sollten. Und da hat das dann Europa 9 Qualifikationsplätze, Südamerika 3 plus den Weltmeister aus Südamerika und den Gastgeber aus England. Ja, da waren nur noch 2 Plätze dann frei. Dann gab es den einen traditionell für Nord- und Mittelamerika. Ja. Und das muss man sich mal überlegen. Eine Weltmeisterschaft für Afrika, Asien und Ozeanien einen Platz. Das mutet heute. Also ich finde heute zum Beispiel haben die Asiaten sicherlich von der Spielstärke vielleicht einen Platz zu viel.
Ja.
Begründet auf diesen kuriosen südkoreanischen Halbfinaleinzug 2002. Aber das war damals schon, muss man ehrlich sagen, eine Veranstaltung, wo sich die Europäer und die Südamerikaner schon schön die Bälle zugezogen haben.
Das hat man sehr lange gemacht. Und es ist ja im Laufe der Zeit dann besser geworden, wobei man nicht immer weiß, was da genau den Ausschlag gegeben hat. Ich denke, da sollen wir jetzt nicht so tief drin eintauchen. Es war auf jeden Fall so, dass auch das Veranstaltungsland auch gelockt hat, deswegen auch so viele teilnehmen wollten. England, das Mutterland des Fußballs, sie waren ja irgendwo auch dran. Und man hat sich auch mit den Deutschen ein bisschen geeinigt. Okay, ihr kriegt dann 74.
Genau.
Also zwar spät, haben noch lange miteinander gekämpft, aber gut, wie auch immer, die WM sollte
in London stattfinden. Aber war nicht sogar im Vorhinein der WM-Pokal sogar verschollen?
Ja, der WM-Pokal, die berühmte Geschichte mit dem Hund.
Ja.
Das ist der
Pickles oder sowas. Pickles, ne?
Ja. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten also 72, da war ich 11 Jahre alt, so ein Frage-Antwort-Spiel. Da war das immer drin, ne? Von wegen, wie hieß der Hund? Ne? Und ich damals noch mit Englischen nicht so bewandert, habe ihn immer Pickles genannt, ne? Weil ich ja nicht wusste, dass das Pickles ausgesprochen wird. Deswegen habe ich da immer noch Erinnerungen dran. Und der hat den dann gefunden, also der war gestohlen worden und ist dann in einem Gebüsch wieder aufgetaucht.
Genau, irgendwo in einem Garten halb vergraben oder sowas. Und Pickles hat ihn gefunden.
Bankangestellter mit seinem Hund, nämlich diesen eben jeden Pickles.
Ja.
Und da hat man ja schon den ersten WM-Helden gefunden.
Ja, natürlich, genau.
Die Engländer haben ja natürlich im Boulevardblätter, man kennt sie, einen riesen Tamtam drum gemacht, ihn zum Held der WM auserkoren. Und er wurde dann sogar von der FIFA eingeladen für die WM 1970, also mit seinem Herrchen durfte auch mitkommen. Ne? Aber jetzt kommt das weniger Schöne, er hat das nicht mehr erlebt, Pickles, ja, der unbesungene Held im Nachhinein, ist leider früh verstorben, nämlich ein Jahr später hat er sich bei der Jagd nach einer Katze mit seiner Leine erwürgt.
Oh.
Ja, und das war dann relativ...
Also Ralf, du machst mir heute Abend ein bisschen Angst. Eine traurige Geschichte.
Das ist leider eine traurige Geschichte, aber in dem Moment war er erstmal der Held und hat dafür gesorgt, dass der Jules Rimet Cup, den es ja damals noch gab, auch 70 noch...
Apropos Hund, auch kurios, ne? Eigentlich, die Stadien waren ja auch... waren ja auch praktisch im Vorhinein gesetzt.
Ja.
Klar, Fußballkultur in England. Übrigens, Anfield war kein Austragungsort.
Nicht?
In Liverpool wurde nur im Goodison Park gespielt,
im
Stadion des FC Everton. Und es sollte natürlich eigentlich in London alles in Wembley gespielt werden. Aber weil das Wembley-Stadion zu einem Spieltag mit einem Hunderennen, Windhunderennen belegt war.
Was ja auch wichtig ist.
Auf jeden Fall. Musste eine Partie in, ich glaube, im White Stadium oder sowas ausgetragen werden. Also Hunderennen über Fußball-WM, mein lieber Gesangverein.
Ja, das soll man eigentlich kaum glauben, wenn man bedenkt, dass die Engländer ja der Erfinder des Fußballs sind und dann einem Windhundrennen, glaube ich, den Vorzug geben. Wahrscheinlich ist das noch älter. Also wenn es ein Land gibt, was die Tradition wirklich immer hochhält, dann sind es ja die Engländer. Und ja, interessante Geschichte, wusste ich auch noch nicht. Ja, die deutsche Mannschaft musste sich ja erstmal über...
Im White City Stadium, so hieß
es. Im White City Stadium,
ja. Partie Uruguay gegen Frankreich.
Okay, wie ist sie ausgegangen?
2-1, glaube ich, für die Celeste.
Ach, der Mann weiß alles. Ne? Ist ja unfassbar. Ja, aber um da hinzukommen, Deutschland musste sich qualifizieren, logisch, und hat das mit Schweden und Zypern zu tun. Und das war keine einfache Sache. Die Schweden waren eine harte Nuss.
Ganz genau. Und da muss man dann noch sagen, da hat ja auch ganz Deutschland Uwe Seeler gebankt nach seinem Achillessehnenriss, dass der sich wieder fürs Rückspiel auf jeden Fall körperlich wieder in Form bringt und hat ja dann noch geliefert.
Der hat geliefert und ich meine, das war zwar nur ein Abstauber, aber du musst ja da stehen. Du musst den Ball auch noch kriegen. Ich meine, das war ja auch eine Harakiri-Aktion.
Ja, gerade nach dem Achillessehnenriss,
genau,
wie artistisch er sich da wieder reingeworfen
hat. Das habe ich nämlich auch, ich habe mir das nochmal angeschaut, ich kannte das Tor, aber ich wollte es nochmal sehen, nochmal auffrischen. Und da habe ich gesehen, wie er da reingesprungen ist. Ich
denke, der pure Wille, ne?
Ja, und vor allen Dingen, du hast ja normalerweise so eine Verletzung noch im Hinterkopf. Ne?
Ja.
Aber Uwe Seeler, glaube ich, war das in dem Moment egal. Ich will einfach nur den Ball da reinhauen.
Ganz genau.
Das war großartig. Also, und ich meine, Helmut Schön, der jetzt mittlerweile als Nachfolger von Sepp Herberger aktiv war, der galt ja immer als, und nicht ganz zu Unrecht, auch als sehr, sehr großer Zauderer, was er in dem Spiel überhaupt nicht war. Also erstmal hat er auf den gerade erst fit gewordenen Uwe Seeler gesetzt, also auf einen Rekonvaleszenten bei aller Klasse, die der Mann hatte, muss man das bedenken, und gleich zwei Neulinge nominiert aus München, nämlich Peter Grosser und einen Mann namens Franz Beckenbauer.
Ja, gut. Ja, also, hat man dann später nicht mehr viel von gehört.
Nee, der ist in der Versenkung verschwunden,
ja.
Aber nein, ernsthaft, das fand ich schon sehr mutig.
Ja, definitiv, hast du vollkommen recht. Das wird ja manchmal auch vergessen, weil man später dann sagt, er hatte sehr viele Stars und er war eigentlich immer eher zaudernd, da hat er, ist er all in gegangen. Stell dir mal vor, du bist in deinem ersten, für deine erste WM und scheidest dann aus. Da die Schweden waren jetzt keine Laufkundschaft, aber Deutschland nicht qualifiziert, das wäre es wahrscheinlich schon gewesen für Helmut Schön.
Also wäre ich jetzt Mike Kleiss, dein Kollege in deinem genialen Podcast Eier, wir brauchen Eier, hätte ich gesagt, da hat er aber mal so richtig Eier bewiesen.
Ganz genau, weil sonst hätte denn Mike gesagt, sonst ist durch.
Ja. Liebe Grüße an den Kollegen Mike Kleiss, ihr macht da wirklich einen tollen Job,
muss Dankeschön.
Ich ja an der Stelle nochmal sagen, höre ich immer wieder gern rein. Ja, sie haben es dann geschafft, 2-1 gewonnen, übrigens Schweden, ich meine, wir reden immer noch von den Schweden, wo 8 Jahre vorher diese Heja Sverige-Schlacht von Göteborg und...
ganz genau.
Also da war noch ein bisschen was von über, also man hatte auch immer noch so eine gewisse, wie
soll ich sagen... Spiel allerdings war in Solna, ne? Im Rasunda.
Das war ein Rasunda-Stadion, wenn ich mich recht entsinne, aber da bist du, da vertraue ich jetzt einfach mal dir, weil wenn es nicht stimmen sollte, können unsere Leser uns ja immer berichtigen.
Haben wir ja gesagt, wer einen Fehler uns nachweisen kann,
kommt
dann ein Exemplar unseres Buches zugeschickt.
Also ich habe einmal schon, bin ich erwischt worden bei der WM 34, als Matthias Heidemann, der erste Kölner Spieler war, den habe ich damals zum VfL Köln 99 verortet, wo er praktisch ausgebildet wurde. Es war aber der VfR 04 rechtsrheinisch, der Vorgängerverein von Viktoria Köln, wie jeder weiß. Und dementsprechend bin ich da im Buch losgeworden. Das haben wir aber gerne gemacht, ist nach Berlin gegangen. Lieber Thomas, falls du zuhörst, ich hoffe, du hast Spaß an unserem Thekenphilosophenbuch. Und schauen wir mal, vielleicht gibt es ja bald Nachschub. Abwarten. Ja, weitere Fehler. Ich möchte einen eingestehen. Wir haben das Belvedere in Bellevue umbenannt. Wir beide sogar. Bei der 54er.
Ich glaube, das ist so ein berühmtes Immobilienheft.
Aber das ist dann so, wenn man an der Theke steht hier und dann natürlich sich eine...
Kamillentee nach dem anderen.
Ein Tee nach dem anderen. Beim letzten Mal war das ja so, ne? So als die Erkältung noch da war. Ein bisschen Resterkältung ist noch da. Deswegen, der Tee steht immer noch bereit für dich, Thomas. Ja, also wie gesagt, wenn er uns erwischt, bitte haut
Ukraine. Übrigens, apropos Schweden, es gab anscheinend so einen Vize-Weltmeisterfluch zu der Zeit. Hatten wir ja letztes Mal festgestellt, die Schweden 58 Vize-Weltmeister, nicht fürs Turnier 62 qualifiziert. Natürlich dann noch nicht 66, weil sie gegen uns so knapp ausgeschieden sind. Aber die Tschechoslowaken als Vize-Weltmeister 62, ebenfalls 66 nicht dabei.
Das ist komischerweise oft so, ne, dass die Mannschaft, die im Finale verliert, also nicht immer, aber so manchmal dann auch.
Ja, auch so, und dann vielleicht ganz kurz vor dem großen Ziel das nicht geschafft. Und dann hast du dann trotzdem das Gefühl, oft auch mit einer Mannschaft, die vielleicht jetzt dann auch nicht die absolute Weltklasse darstellt oder nur punktuell, wo die Spieler dann plötzlich denken, wir sind etwas mehr und dann aber die Substanz doch nicht da ist, einfach mal so durchzugehen durch eine Qualifikation.
Es ist ja auch so, dass diese Weltmeisterschaft und generell auch dieser Wertigkeit sich eigentlich auch nur auf einen Monat bezieht. Ne? Mhm. So, das heißt, wenn du zwei Jahre oder schon drei Monate später hast du ja komplett andere Mannschaften
zum Teil. Genau,
ne? Und komplett auch andere Wertigkeiten.
Ja, und du hast ja oft auch, das ist ja wirklich, das kann man ja ruhig auch mal sagen, in so einem Moment, wenn du eine Fußball-Weltmeisterschaft mit einer Vergleichs- zum Beispiel im Handball oder im Basketball, dann hast du ja meistens eine Vorrundengruppe, dann hast du nochmal eine Zwischenrunde. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die stärksten Mannschaften nachher auch im Finale oder zumindest im Halbfinale sind, ist wahrscheinlich noch größer als im Fußball, wo du wirklich an einem Tag, in einem Spiel auch mal einfach den Gegner schlagen kannst. Und das haben wir oft genug schon erlebt.
Ja.
Siehe 82, die Italiener, die Brasilianer, die beste Mannschaft waren, da werden wir auch noch drauf kommen. Oder sowas. Also das gibt's. Von daher, wie du sagst, du kannst auch mal einen Wahnsinns-Flow haben und kannst aber das Niveau dann nicht über die nächsten vier Jahre halten.
Apropos, da sind wir beim Niveau. Auch der Titelverteidiger hat ein Problem gehabt und nicht nur, und zwar ein massives. Brasilien ist tatsächlich bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Haben nur ein Spiel gewonnen, ich glaube gegen die Bulgaren, 2-0. Das einzige, wo Pelé dann auch noch getroffen hat.
Genau, sind dann in der Gruppe mit den Ungarn, wieder mal die Ungarn.
Ja.
Und den Portugiesen, die es zum ersten Mal bei der WM dabei waren.
Mit Eusebio.
Ne? Torschützenkönig später mit 9 Toren. Ausgeschieden, muss auch ein sehr hartes Spiel gewesen sein zwischen den Portugiesen und Brasilien. Das ist ja praktisch das Derby.
Ja.
Weil ja die Brasilianer von den Portugiesen praktisch... Und umgekehrt, die Portugiesen haben ja praktisch in Südamerika damals auch als Kolonialherren gewirkt. Ja. Und es muss auch ein sehr, sehr hartes Spiel gewesen sein insgesamt. Also spielerisch war es deutlich besser als 62, aber die Härte war immer noch in diesem Turnier.
Ja.
Wie auch ein paar Spiele wie England gegen Argentinien, Deutschland, Uruguay und so. Da sind die Südamerikaner teilweise schon ihrem Ruf auch gerecht geworden.
Ja.
Aber wie gesagt, in dem Fall auch die Portugiesen. Und ein trauriges Bild wie Pelé praktisch verletzt zum Platz geführt wurde.
Ja, absolut. Und das will keiner gerne sehen. Und Pelé war ja anschließend so enttäuscht, dass er überlegt hatte, auch an keiner WM mehr teilzunehmen. Es war ja auch schon seine dritte. Aber, wie gesagt, in der Vorrunde auszuscheiden, das hat natürlich keiner damit gerechnet. Und dementsprechend war in Brasilien die Hölle los. Es kam zu Tumulten. Es haben sich auch Leute wieder so mehr oder weniger runtergestürzt irgendwo. Das sage ich zwar immer so ein bisschen despektierlich, aber das ist ja furchtbar. Ne? Also wenn Leute den Fußball so ernst nehmen, dass man wirklich dann auch Dinge macht, die völlig schwachsinnig sind. Entschuldigung, wenn ich dazu sage. Aber das war halt damals noch so. Wir haben beim letzten Mal 62 schon festgestellt, das war die letzte Alt-WM. So ein bisschen war da noch was von da. Du hast es eben angesprochen. Es gab ja immer noch keine gelben und roten Karten. Und das haben wir am letzten Mal ja schon erwähnt, dass Ken Aston dann diese Idee an der Ampel hatte.
Nach dem Viertelfinale Argentinien gegen England.
Der war mittlerweile kein Schiedsrichter mehr, aber Schiedsrichterobmann oder sowas in der Art. Und hat dann sozusagen diese Entscheidung dann, und das galt aber erst ab der nächsten Weltmeisterschaft 1970. Dann hatte da sein Ende. Ich glaube, der Argentinier, ich glaube Rattan hieß er, der sollte vom Platz gestellt, also Feldverweis hieß es ja
früher. Genau.
Ne? Platzverweis.
Und ist einfach nicht gegangen.
Ist einfach nicht gegangen.
Ne? Er hätte das nicht verstanden.
Ja, die hat sogar noch einen Dolmetscher verlangt.
Also
hat noch einen Dolmetscher gerufen. Das ist natürlich auch ein Ding, wenn da natürlich dann diese Sprachbarrieren, die du ja in der Form heute nicht mehr so hast, weil eigentlich fast jeder ein bisschen Englisch kann. Aber seinerzeit war das ja ganz extrem. Im Finale wird diese Sprachbarriere ja auch nochmal eine Rolle spielen, auf andere Art und Weise.
Apropos, weil gerade wenn wir dann auf den Sport jetzt zurückkommen, was man ja auch mal sagen muss, weil wir die Argentinier besprochen, die Argentinier galten ja eigentlich vor jeder WM als Mitfavorit und hatten bei der allerersten WM 30 das Finale erreicht. Und dann hat es ja wirklich bis 78, bis zur Heim-WM gedauert, bis sie überhaupt mal wieder, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, überhaupt in einem Halbfinale mal wieder waren. Also da waren oft auch große Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Aber hier sind sie wenigstens ins Viertelfinale gekommen. Übrigens kann man auch mal sagen, in der Gruppe A, wo sich England vor Uruguay durchgesetzt hat, Antonio Carvajal, Ah, ja. Der mexikanische Torhüter.
Fünfte WM. Ne?
Fünfte WM.
Ja, ja, genau.
War ein Rekord, bis Lothar Matthäus den dann irgendwann 1998 eingestellt hat.
Genau. Aber er ist halt nie weit gekommen. Er hat also nicht so viele Spiele, denke ich mal. Ne?
Lothar Matthäus hat da deutlich mehr. Nee, weil Mexiko hat ja, glaube ich, dann auch erst das allererste Mal 1986 eine Vorrunde überstanden.
Ja, dann damals Viertelfinale gegen Deutschland.
Ganz
genau.
Da kommen
wir da natürlich noch drauf zu sprechen, das berühmte Elfmeterschießen. Aber auch in dieser WM hat es dann nicht gereicht für die größeren Aufgaben. Wir müssen natürlich auch über die deutsche Mannschaft sprechen. Oder sagen wir erst über die Italiener? Also das war natürlich auch eine interessante
Frage. Ja, ich würde sagen, wir sprechen über die Deutschen gleich, weil wir dann den Weg weitermachen. Lass uns mal noch wir haben die Gruppe A und C jetzt schon besprochen.
Ja.
Aber die Gruppe D, das war natürlich wirklich der absolute Wahnsinn. Weil die Italiener, muss man ja sagen, 2 Jahre später dann Europameister auch geworden. Natürlich total favorisiert in dieser Gruppe mit der Sowjetunion. Und, Entschuldigung, an den Nordkoreanern
gescheitert.
In Middlesbrough.
Das ist also, eigentlich ging das ja gar nicht.
Ne? Nee, das ging nicht. Und die Italiener haben ja seitdem eine Aversion gegen Länder, die mit Nord anfangen. 58 gegen Nordirland ausgeschieden. In der Vorrunde, also in der Quali. 66 gegen Nordkorea und jetzt zuletzt
Nordmazedonien.
Nordmazedonien,
ja, ganz also genau. Also alles, was aus dem Norden kommt, ist für die, glaube ich, ist denen suspekt. Und wie gesagt, du hast ja das schon erwähnt, die hat eine tolle Mannschaft. Ich glaube, Facchetti, Rivera, das waren ja alles Spieler, die damals schon aktiv waren.
Genau.
Also da muss man schon...
Mazzola,
Sandro Mazzola, ganz genau. Toller Spieler.
Pac do ik.
Ja, das habe ich auch gelesen. Pac do ik, also wie auch immer sich ausspricht. Er hat dieses 1-0 gemacht. Was ich so jetzt auch gelesen habe, ist, dass die Nordkoreaner ja wirklich ich weiß es gar nicht. Der Vater des jetzigen war auf jeden Fall damals der Präsident. Und der hat natürlich auch dafür gesorgt, der Staatspräsident, der hat natürlich auch dafür gesorgt, dass die hinreichend motiviert waren. Die waren also sowas von gedrillt. Und die hatten noch keinen Trainer. Die hatten also mehr oder weniger so einen Drill-Sergeant. Ne? Ja. Also wie bei Full Metal Jacket.
Ja.
Ob du den Film mal gesehen hast,
aber man
so stelle ich mir das vor.
Ja, aber man muss mal sagen, die sind ja ins Turnier so reingekommen. Die haben erst 3-0 gegen die Sowjetunion verloren, haben sich dann gegen die Chilenen, die auch über den Zenit schon drüber waren, einen Punkt und schlagen dann Italien. Und die sind überhaupt nicht fertig geworden mit diesen kleinen, wendigen Spielern.
Ja.
Und wie du sagst, die haben ja auch so eine Art Guerilla-Taktik am Fußballplatz gespielt praktisch.
Ja, so mehr oder weniger so wie im Guerilla-Krieg. Also Krieg hat natürlich auf dem Fußballplatz nichts verloren, das wissen wir. Aber sie haben dementsprechend auch die Europäer und die anderen Mannschaften überrascht. Sie waren einfach mit einer anderen Spielweise da. Das hat wahrscheinlich dafür gesorgt oder mit dafür gesorgt, dass die alle so ihre Probleme hatten.
Ja, und die Italiener wurden dann erstmals bei der Heimkehr übrigens mit diesen obligatorischen Tomaten,
ja,
faulen Eiern begrüßt.
Ja, das war, glaube ich, da der Ursprung der Tomatenwerfer.
Ja, ja, genau. Also,
die sind da geboren worden. Und ja gut, irgendwo kann ich es ein bisschen verstehen. Es war ja nur Obst, solange nicht was Schärferes geworfen wird, ist es ja noch, einigermaßen nachvollziehbar. Aber letztendlich auch wieder eine Unsitte, aber gut. Man konnte es einfach nicht verstehen. Wie kann man gegen Nordkorea rausfliegen?
Ist ja auch nachvollziehbar, ne?
Ja, ja.
So, aber da kommen wir zur deutschen Mannschaft.
Genau, die hatte eine schwere Gruppe. Also wenn du das siehst, Spanien, Argentinien, Schweiz. Also
ich sage ja, die Argentinier immer hochgehandelt, der amtierende Europameister.
Ja.
Und die unangenehmen Schweizer.
Und gegen die Schweiz hat dann eine Mannschaft gespielt. Also ich habe die Spiele logischerweise, ich war schon auf der Welt, also immerhin, wir kommen so langsam in die Bereiche, ja, wo man vielleicht, ich war zumindest schon zugegen,
ein bisschen mitreden kann.
Ja, knappe 2 Jahre alt habe ich das natürlich noch nicht so intensiv verfolgt. Ich hatte damals andere Interessen, Nahrungsaufnahme etc. und irgendwie groß werden, um da mal irgendwann mitreden zu können. Aber natürlich hast du das alles schon mal gesehen und gerade das Spiel gegen die Schweizer. Also da habe ich auch noch den Originalkommentar von Rudi Michel in den Ohren. Es ist toll, was wir für Führungspersönlichkeiten haben. Also, und das war, ich habe einen Franz Beckenbauer nie wieder so offensiv gesehen, nie wieder so schussgewaltig und so, ja, so, ich sag's mal, genial.
Das ja, er hat ja auch einfach eine andere Rolle gespielt. Ne?
Ja,
er war Mittelfeldspieler,
ja, ja.
Er war unfassbar dynamisch, offensiv stark und vielleicht ein Fehler von Helmut Schön im Finale, ihn als Manndecker für Bobby Charlton praktisch zu opfern.
Ja, kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil das ist nämlich eine Idee von jemandem gewesen, der im Trainerstab war, der war wohl angeblich nicht Schön. Das war Detmar Kramer, können wir gleich nochmal drüber reden.
Übrigens hat Franz dann denselben Fehler,
ja,
wahrscheinlich 86 gemacht, mit Matthäus gegen Maradona. Ne?
Ja, also scheinbar wird man aus Erfahrung dann doch nicht immer klug.
Genau.
Aber es ist ja, wenn es schiefgegangen ist, klar. Ne?
Klar, ist es immer leicht.
Das sind ja immer leicht sagen.
Genau. Ne?
Und Franz Beckenbauer hat ja ein gutes Spiel gemacht im Finale.
Total.
Und jetzt habe ich mal ein Problem. Moment. So, ist wieder weg. Ja, auf jeden Fall gegen diese Schweizer, diese zwei Tore von Beckenbauer und auch Haller, der damals auch, glaube ich, auf den Zenit seines Gönnens
war. Absolut.
Helmut Haller, der immer so ein bisschen gerne vergessen wird, wenn es vor den ganz Großen des deutschen Fußballs geht,
für mich. Den habe ich übrigens mal, das ist jetzt kein Witz, der war irgendwann mal, wir hatten mal so eine WM-Reihe damals beim DSF und da war Helmut Haller da und Helmut Haller hatte wirklich schon... Also er hatte wirklich gut zugelegt, gewichtsmäßig.
Er war ja schon als Spieler ein bisschen.
Genau, genau. Hat ja immer sogar noch, war ein bisschen Lebemann. Aber unfassbar netter, charmanter Gesprächspartner. Und saß dann da und wuchtete sich so aus seinem Sessel hoch und hatte dann ein 5-Mark-Stück, was es damals noch gab.
Ja.
Und warf das plötzlich hoch und über seinen Kopf drüber mit der Hacke hat er diesen Heiermann in seine Brusttasche befördert. Also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Da habe ich gedacht, Wahnsinn. Also dieses Gefühl für irgendwas
in den Füßen.
Verlierst du einfach nicht. Wahnsinn.
Selbst wenn du ein paar Kilo mehr, das macht mir Hoffnung. Kann man also vielleicht auch noch Leistung bringen oder zumindest mit kleinen Kunststückchen überzeugen.
Absolut, absolut.
Also klasse. Schöne Geschichte, die man so am Rande mal mitkriegt. Das sind auch... ich stelle fest, wir kommen also näher ran, also an die Weltmeisterschaften, wo man auch schon mit Zeitzeugen sprechen
kann. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben das damals gemacht. Es gab eine Reihe damals beim DSF damals noch, die habe ich mit dem Kollegen Hansi Küpper betreut. Und da haben wir dann immer zu jedem Spiel, ich glaube, wir begannen mit 66 oder mit 70, haben wir einen Spieler eingeladen, der damals gespielt hat.
Ja.
Und da waren sie halt alle da. Wolfgang Overath, Wolfgang Weber, Helmut Haller, von den Bayern Breitner und sowas. Das war schon echt interessant. Und auch mit denen dann zu sprechen, das war für mich natürlich als junger Redakteur, war das natürlich das Allergrößte.
Klar.
Und die hatten natürlich teilweise auch Spaß, wenn die gesehen haben, dass dann so ein Junger sich dafür so interessiert hat. Ne? Also,
ja, das ist, das, wir haben ja, ich meine, ich werde nie meine ersten FC-Stammtisch-Talk mit Wolfgang Weber vergessen, wo wir dann auch bestimmt eine halbe Stunde das Wembley-Tor besprochen haben und natürlich auch sein eigenes Tor, ne, weil für den FC war besonderes, dass einer der im WM-Endspiel mal getroffen hat. Der hat ja das wichtige 2-2 gemacht, kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Aber da konntest du eine Stecknadel fallen hören. Wir hatten da, was weiß ich, der Laden war gerappelt voll, 150 Zuschauer. Du kennst ja das Gaffel am Dom, wenn es da voll ist, ne, und dann wird es auch schon mal laut, aber da hat kein Mensch was gesagt. Alle haben nur Wolfgang Weber gelauscht. Du spürst ja dann die Historie sozusagen, die atmet ja regelrecht, die wird ja regelrecht dann eingesogen. Und das hat riesengroßen Spaß gemacht. Und deswegen kann ich über die WM zumindest auch ein bisschen mehr sagen, weil man ja auch schon mit Zeitzeugen gesprochen hat. Wir sind jetzt stehen geblieben beim Spiel gegen die Schweiz, das lief super, 5:0. Das war auch schon so ein Fanal. Da sind diese jungen Deutschen auch aufgefallen, weil sie richtig Fußball gespielt haben.
Ganz genau, genau. Die Deutschen,
Overath am Start seiner Karriere.
Ja, Overath, das muss man ja auch mal sagen. Also 3 Weltmeisterschaften gespielt und in allen 3 Weltmeisterschaften Weltklasse. 1., 2. und 3. Also ein ganz großer der deutschen WM-Historie.
Definitiv. Und das hat alles da 66 seinen Anfang genommen. Und das zweite Spiel war gegen die Argentinier und das war dann wieder das befürchtete Geholze.
Ganz genau. Ja, aber das war natürlich, die Argentinier hatten ja ihr erstes Spiel auch gewonnen gegen die Spanier. Eigentlich war klar für die Argentinier, dass wahrscheinlich ein Punkt reicht. Sie haben sehr hart gespielt. Man hat eigentlich zu diesen Weltmeisterschaften zu selten gesehen, dass die Argentinier halt auch richtig gute Fußballer hatten, sondern sind eigentlich immer durch Härte aufgefallen. Okay, Punkt gegen Argentinien mitnehmen, aber es kam halt die Konstellation. Du musstest ja davon ausgehen, dass die Argentinier gegen die Schweizer gewinnen. Eine Niederlage gegen Spanien und das wäre es gewesen. Und nochmal, Spanien war der amtierende Europameister.
Und hat 1:0 geführt.
Genau.
In diesem entscheidenden Spiel, also wir verlassen relativ schnell das Argentinien-Spiel, da gibt es nur den Feldverweis gegen den Argentinier Albrecht, der auch nicht vom Platz gehen wollte.
Deutschstämmiger Albrecht.
Ja, genau, mit dem schönen Namen Albrecht,
Aldi. Genau.
Aber er ist nicht gegangen und dementsprechend, das war auch wieder so ein Ding, wo Ken Aston dann zugeschaut hat und gesagt hat, wir müssen da was tun. Dann kam aber, wie gesagt, das Spanien-Spiel und da gab es eine ganz entscheidende Änderung, nämlich da hat Lothar Emmerich für Haller gespielt. Und das war natürlich einerseits ein absolutes Positivum, ne, weil Emmerich ja dieses unfassbare Ausgleichstor gemacht hat.
Gegen den Wundertorhüter Iribar,
ja,
den Spanischen.
Das war damals so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein,
ja,
Torwartpapst.
Ganz also, genau.
Absoluter Weltklasse-Torwart und dann aber dieses Tor da zu machen. Man muss ja sagen, auch wenn man das heute noch sieht, das ist ja schon unfassbar.
Im Villa Park zu Birmingham, und das Interessante daran ist ja, dass Lothar Emmerich natürlich, er hat ja mit Borussia Dortmund einen Europapokal gewonnen, ist ja auch einer der größten Torjäger der WM-Historie, also deshalb alles völlig zu Recht. Übrigens auch interessant, weil du jetzt sagst, jetzt kommt man in die Bereiche, wo man selber kennt. Damals Verbandsliga Rheinland. Ich gespielt mit dem, ich glaube, mit dem BSV Weißen Turm, großer Traditionsverein bei Koblenz, ja, damals die vierte Liga, haben wir in Hermeskeil gespielt und Trainer Lothar Emmerich damals.
Oh, ja.
Und ich glaube, den Freischuss hat uns Uwe Haas reingezimmert, der später, FC, ja, der früher beim FC gespielt hatte, ja, genau in der 90. Minute. Ganz, ganz böse Erinnerung. Aber ich glaube, es war sogar noch der Sonntag, an dem oder das Wochenende, an dem Ayrton Senna und wie hieß der nochmal?
Roland Ratzenberger.
Ja. Gestorben sind auf der Rückfahrt, schwere Unfall. Ja, das sind so Erinnerungen, die man noch hat. Aber Lothar Emmerich hat ja, glaube ich, nur, wie viel hat der? 5 Länderspiele oder so? Der hat nur, glaube ich, bei diesem Turnier gespielt.
Ja, deswegen komme ich nämlich drauf zu sprechen, weil es gab ja einen Schattenmann in London seinerzeit von Helmut Schön, das war Sepp Herberger.
Ja.
Sepp Herberger hat sich im Prinzip ständig eingemischt, muss man klar sagen.
Er hat auch Helmut Schön nie als seinen Nachfolger
akzeptiert. Er hat ihn zwar einerseits auserkoren, aber er wollte ja immer Fritz Walter.
Ne? Ganz
Fritz Walter hat dann gesagt, ich mache das nicht, ich bin kein Trainertyp.
Genau. Ne?
Und obwohl er ja mit Alsenborn ja da auch eine Geschichte
aufgebaut
hatte. Aber nein, er wollte es nicht. So, und warum ich das sage, ist, weil der Herberger hat dann so einen schönen Satz gesagt, ne? Wenn du den jetzt aufstellst und der spielt gut, wirst du den nicht mehr los, dann musst du den jedes Mal aufstellen. Mhm. Und das Problem war, dass Emma zwar ein unfassbar guter Torjäger war, das hast du ja gerade auch richtig herausgestellt und allen Respekt, aber er war noch jung und unfertig. Und
er war für dieses Kombinationsspiel, das diese Mannschaft hatte, eigentlich nicht zu gebrauchen. Ja. Sein Vorteil war, er hat dann mit Sigi Held zusammen praktisch die Flügelzange gebildet von Borussia Dortmund, aber man sagt selbst wohlwollend, dass er im Finale kein Aktivposten war, zum Beispiel Lothar Emmerich, weil wie du sagst, er war eher so ein Typ, der Shooter, der halt im Abschluss stark war, aber in dieses Kombinationsspiel nicht so eingebunden.
Und die Deutschen hatten ein gutes Kombinationsspiel und da war er so ein bisschen der Hemmschuh. Und das war natürlich schade, weil er hatte ja seine Qualitäten, aber da muss man anders spielen. Also man könnte.
Aber man muss sagen, und man muss jetzt tatsächlich, da hast du ja angefangen, man muss dieses Tor nochmal herausheben.
Ja,
also er steht eigentlich fast an der Außenlinie.
Ja.
Und mit dem Außenrist hämmert der das Ding mit so viel Trall da oben in den Knick rein an Iribar vorbei. Also ein unfassbares Tor.
Ja, also eins der
wohl ist, glaube ich, auch zu einem der schönsten der WM-Historie auch mitgewählt
worden. Und das völlig zu Recht. Also was das Ding...
Auf YouTube bitte mal angucken.
Muss man sich angucken, wer es noch nicht gesehen hat. Klar, mit den heutigen Möglichkeiten, das kameratechnisch aufzuarbeiten, wäre es noch ein bisschen schöner, aber das ist sogar in Schwarz-Weiß noch toll.
Also absolut.
Kann man sich wirklich nur empfehlen. Und dann hat das Spiel ja dann letztendlich dann Deutschland tatsächlich gewonnen. War es nicht Uwe Seeler? Ja, ich glaube, Uwe hat den Sieg klar gemacht.
Ja, doch, der Punkt hätte gereicht, aber damit warst du halt auch Gruppensieger und bist damit den Engländern aus dem Weg gegangen und hast dann im Viertelfinale gegen Uruguay gespielt.
Also die Engländer sind ja ziemlich durchgefräst. Ne? Also
wobei, da gibt es auch, es gibt so ein interessantes Buch von zwei englischen Journalisten, die auch immer mal wieder darauf verweisen, dass die Engländer, die gefühlt ja schon bei diesem Turnier auch ein nicht unverdienter Weltmeister waren, trotzdem auch Glück hatten. 2 Tore in der Vorrunde gegen Frankreich beim 2:0-Sieg, die beide irregulär gewesen sein sollen.
Okay.
Dann gegen die Argentinier, das war schon ein ziemliches Geholze dann auch im Viertelfinale, eben mit diesem Platzverweis für Ratin, der darunter gestellt wurde. Dann haben sie im Halbfinale gegen Portugal war es wohl verdient und das Endspiel auf Augenhöhe. Aber klar, es war gut, dem Gastgeber da aus dem Weg zu gehen, denn Uruguay war und ist natürlich immer ein großer Name im Weltfußball, war damals aber eigentlich eher nur durch Härte aufgefallen, hatten Masukevic, war glaube ich schon in der Kiste, ein super Torwart, dann Horacio Troche, der hat dann später beim Bonner SC gespielt.
Und bei Alemannia Aachen.
Ganz genau. Das war übrigens eine Wahnsinnsgeschichte, muss ich auch nochmal erzählen. Damals in der Anfangszeit beim DSF haben wir abends oft mit allen Leuten immer zusammen gefeiert und dann sagte dann irgendeiner, der Wagner, der kennt so viel historisches Wissen. Und dann sagte einer von denen, der schon länger dabei war, jetzt wollen wir erst mal wissen, welcher Uru war denn der Erste, der in Deutschland gespielt hat. Und dann habe ich mir ihn angeguckt und wusste, er kam jetzt eigentlich gar nicht so aus dem Fußball, er hat damals eher Basketball und Tennis und alles gemacht und habe gedacht, der kommt aus Bonn. Also dann habe ich so kombiniert und habe gedacht, okay, Bonner SC, da habe ich mal irgendwas gelesen, Troche.
Ja.
Und alle waren schon am feixen vorher so und so. Und dann sage ich Troche, der ist ja glaube ich Trotsche, aber ich habe Troche gesagt. Mhm. Und dann wurde der echt so leicht blass und hat gedacht, du bist doch nicht ganz dicht, woher kann man das denn wissen? Aber das war halt, wie gesagt, auch ein bisschen Glück, ja, weil ich darauf gekommen bin. Aber der hat dann auch gespielt und die Urus, glaube ich, zwei Platzverweise sogar im Viertelfinale da.
Zweiten, ja.
Und der eine hat ja sogar Uwe Seeler geohrfeigt.
Das war Trotsche.
Genau,
der,
genau.
Der hat ihn
geohrfeigt. Und da muss man dann auch sagen, weil wir auch immer Uwe Seeler zu Recht gelobt haben, auch als großer Sportler, da musst du dich halt auch beherrschen und dass du nicht zurückschlägst oder sowas.
Das war ja das Ansinnen, der wollte den ja provozieren,
genau,
dass der auch vom Platz fliegt.
Ganz genau,
und
ganz genau.
Aber Seeler hat dann, er hat ihn ausgelacht.
Genau.
Er hat so gelacht und nur, er hat ihn ja auch nicht voll getroffen, aber es war eine Backpfeife. Ja,
absolut, genau.
Also wie einst Lukas Podolski gegen Michael Ballack.
Ja.
Aber in dem Fall, ja, da kommen wir sicher auch noch später.
Ja, ja.
Ja, aber
dann kennst du meine Meinung.
Ja, ja, nee, ist auch nicht so ganz falsch.
Ja.
Wie auch immer, Deutschland war dann weiter, weil sie dann die Urus dann 4-0 geschlagen haben, die natürlich dann mit zwei Mann weniger dann irgendwann doch chancenlos waren.
Und im Viertelfinale müssen wir natürlich jetzt noch ganz kurz drauf gucken auf Portugal und Nordkorea. Das war ja auch Wahnsinn. Wir hatten die Nordkoreaner ja eben gerade behandelt, denn die haben ja einfach schon nach 24 Minuten 3-0 geführt.
3-0 geführt.
Gegen die Portugiesen, das muss man sich mal vorstellen.
Ne? Ja. Aber dann kam Eusebio.
Eusebio, Viererpack und José Augusto und dann haben sie es 5-3 noch gedreht und die Portugiesen, muss man aber sagen, bei ihrer ersten WM waren auch direkt eine Bereicherung fürs Teilnehmerfeld.
Absolut. Und sie haben es ja auch den Engländern schwer gemacht, haben ja auch das einzige Tor, auch wieder Eusebio, gegen sie geschossen. Also bis zum Finale haben die Engländer nur ein Tor kassiert.
Ganz genau.
Da siehst du mal. Also dann kam es dann letztendlich, dann sind wir schon beim Finale?
Ne, beim Halbfinale sind wir.
Beim Halbfinale, genau.
Ach, das wird immer so vergessen, deswegen habe ich es wahrscheinlich jetzt vergessen.
Im Goodison Park?
Weil Deutschland in dem Fall gegen die Sowjetunion.
Ja.
Und das wird immer so abgehakt. Ne? Ich meine, es ist ein Halbfinale, da haben die zwar 2-1 gewonnen. Das war auch ein unspektakuläres Spiel.
Ja, klar, wahrscheinlich deshalb, weil du sagst, gegen die Schweiz war es so spektakulär, gegen die Spanier war dieses Wahnsinnstor, gegen die Urus war es mit den zwei roten Karten und dann hast du das Wembley-Tor und deshalb wird ein Halbfinale eigentlich zu Unrecht dann oft auch vergessen.
Völlig. Ne? Ich meine, die Russen...
Oder mit Lev Yashin.
Mit Yashin noch im Tor.
Ja, ne? Genau.
Also, der, das war aber schon so ziemlich zum Ende seiner Karriere.
Ganz oder? Genau.
Ja. Der schwarze Panther.
Ja.
Bei Deutschland übrigens in der Anfangsformation Friedel Lutz,
ja,
der kam rein für dieses Halbfinale.
Ja, da gab es dann hinterher auch Leute, die gesagt haben, nach dem Motto, Friedel Lutz hätte auch im Finale spielen sollen, weil er eben in dem Spiel wohl überzeugt hat. Und Horst-Dieter Höttges hatte ja im Finale nicht den allerbesten Tag.
Lutz nur übrigens, der auch 60 mit der Eintracht im Europapokalfinale in diesem legendären gegen Real Madrid rein, war. Genau, ja, genau. Ja,
das, ach, ja.
Ja, Höttges hatte ein super Turnier gespielt, war aber verletzt im Halbfinale, hat Lutz gespielt und... Ja, Höttges hat natürlich, muss man sagen, weil wir gleich drauf kommen, sicherlich ein Weltklasse-Verteidiger, aber der hat natürlich 3 Anti-Sternstunden.
Ja.
Das ist das Finale mit Geoff Hurst.
Okay.
3 Tore.
Ja.
Dieter Müller hat den 6er-Pack gegen ihn geschnürt.
Ja.
Der hat mir das mal erzählt, Dieter Müller, der hat gesagt, der ist mir immer so auf den Sack gegangen, der Höttges, weil der so getreten hat. Und die 6 habe ich dem gegönnt. Und er war beteiligt am Tor von Sparwasser 74.
Okay.
War er auch im Plan. Also das ist schon... wenn man sich das mal guckt, weil Höttges wirklich für die nicht mehr haben spielen sehen, natürlich echt auch Europameister 72, echt ein großer deutscher Abwehrspieler war, aber da war er 3-mal involviert.
Legende von Werder Bremen, ne?
Genau.
Hat ja auch lange Jahre immer gesagt, mit mir steigt Werder nicht ab.
Ja.
Das war ja auch, glaube ich, so.
Genau, das war so. Und als er dann, glaube ich, aufgehört hat, sind sie im nächsten Jahr abgestiegen.
Ja, ja. Weil Werder damals ja wirklich so eine Abstiegsmannschaft,
also genau,
immer gegen den Abstieg gekämpft hat. Und als er dann weg war, sind sie tatsächlich abgestiegen. Naja, so kann es kommen. Aber wie gesagt, eine absolute Legende. In dem Fall bei der WM gab es bis zum Sowjetunion oder bis zum Spiel gegen die Uruguay, gegen die Urus, ne? Hat er wirklich gut gespielt und dann kam das Finale. Ja, Beckenbauer hat auch wieder getroffen, ne? Also das in diesem Spiel gegen die Sowjetunion.
Auch
wieder, der war ja damals richtig torgefährlich.
Genau.
Wie gesagt, er spielte eine andere Rolle. Libero war ja 70 auch noch nicht.
Also ich würde sagen, der hat, wenn man das auf heute vergleichen würde, hat er so eine Achterposition gespielt.
Würde ich auch sagen.
Ja, genau. Ja,
also
ja.
Was ich so gesehen habe, war es der klassische Achter. Ne?
Ganz
genau. Der Zehner,
genau.
Der sich recht schnell herausgestellt hat, als derjenige, der das Spiel auch leiten kann. Also das war eine ganz interessante Mannschaft, 66. Und für mich war es auch der Beginn einer Trilogie. Also dieses 66, 70, 74. Diese 3 Weltmeisterschaften,
genau.
Die letztendlich 74 in die Weltmeisterschaft mündeten. Ne?
Wobei ich sagen muss, man hat das hier nur gesehen. Eigentlich muss ich sagen, haben sie mir 66 und 70 von dem, wie sie gespielt haben, eigentlich viel besser gefallen als 74.
Ja, 74, da wären wir natürlich klar, wenn 74 drankommt, intensiv drüber reden. Aber 74, da haben sie sich reinfuchsen müssen,
genau,
dieses Turnier. Und haben es dann letztendlich sehr, sehr viel über den Kampf gewonnen. Der aber auch, es war auch ein gutes Spiel, aber es war halt, es hat gedauert. Und
aber die 66er Mannschaft hatte sowas, was man, sowas Junges, Frisches, Befreiendes. Wie du auch gesagt hast, ja. Ende der 60er, so ein bisschen Aufbruch und sowas. Und 70 kam dann noch dazu, haben wir bei der nächsten Folge dann, dieser Wahnsinn, dass die Deutschen halt einfach nie aufgeben.
Ja, ja,
sie
ja.
zurückliegen, die Hitze und sowas. Und 74 war es eine gestandene Mannschaft, die das eingefahren hat, was man gesät hatte. Aber 66 war einfach jung und wild.
Genau, und das war, das meinte ich mit dieser Trilogie, also auch, weil ja auch einige Spieler, Sepp Maier war ja 66 schon dabei, auch wenn Tilkowski die Nummer 1 war, aber auch Maier, Beckenbauer und natürlich Overath schon erwähnt, einige andere Spieler, die es bis 74 noch geschafft haben, ne, die ja. dann auch durchgehalten haben und dann Weltmeister geworden sind. Und das vergleiche ich mit dieser Trilogie 2006, 2010, 2014, wo es ja auch einige gegeben hat, Philipp Lahm, Schweinsteiger, mit Abstrichen auch Podolski, okay, das hörst du nicht so gerne, aber letztendlich waren die drei WMs ja dabei. Also, und so ähnlich war diese Trilogie 66, 70, 74, aus meiner persönlichen.
Ja,
klar. Sag ich jetzt einfach mal. Ja, aber dann sollten wir vielleicht dann doch jetzt auch mal über das Finale reden.
Absolut.
Jetzt, ja, würde jetzt ich sagen, sind wir endlich da.
Und bevor wir über die Deutschen sprechen, müssen wir natürlich auch mal sagen, dass Geoff Hurst, der natürlich das Finale mit drei, Sir Geoff Hurst, der es mit drei Toren entschieden hat, ja eigentlich gar nicht kein Stammspieler war. Denn Jimmy Greaves war der, der eigentlich der Wahnsinnstorjäger der Engländer, der sich, glaube ich, im zweiten Vorrundenspiel verletzt hat. Es gab halt keine Wechsel und dann war Hurst halt in der Mannschaft. Aber bevor wir das dann gleich vergessen, das war natürlich schon eine Bombenmannschaft, die die Engländer hatten. Wahrscheinlich mit Gordon Banks, dem besten Torhüter zu der Zeit auf der ganzen Welt. Seine Parade 70 gegen Pelé gilt ja auch als die beste Torhüterparade aller Zeiten. Dann hinten mit Jackie Charlton als Abräumer und Bobby Moore, vielleicht wahrscheinlich einem der elegantesten Abwehrspieler, die es jemals gegeben hat. Nobby Styles, der von Eleganz war da wenig zu sehen, der hatte kaum Zähne. Bobby Charlton, ne, natürlich der Weltklasse-Spieler von wie gesagt, Beckenbauer hat dann gegen ihn gespielt. Martin Peters Weltklasse, Alan Ball Weltklasse, Roger Hunt. Also das muss man schon sagen, das war eine Riesentruppe, die wahrscheinlich 70 sogar noch besser war, als sie dann gegen uns ausgeschieden sind.
Ja.
Und deshalb bei allem, was wir jetzt gleich sagen werden, auch über das Tor, also England war schon ein verdienter Weltmeister, das möchte ich nicht abstreiten.
Das würde ich von direkt unterstreichen wollen, weil ich glaube, nach allem, was ich so gehört, gelesen, was deutsche Spieler sagen und so weiter, der Titel war am Ende schon verdient. Die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, da müssen wir natürlich noch drüber reden. Deswegen sind wir ja auch heute hier, um auch darüber nochmal zu reden. Interessant auch wieder, da komme ich wieder auf meine Herberger-Biografie, der Schattenmann. Ich muss das einfach nochmal erzählen. Sepp Herberger hat sich auf diese WM vorbereitet.
Als wenn er der Cheftrainer wäre.
Genau. Er hat sich auch ein bisschen als der Oberfinanzdirektor sozusagen gesehen. Ja. Der auch natürlich auch Tipps, Ratschläge, manche empfinden das als Schläge, gegeben hat. Und er hat zum Beispiel auch ganz klar gesagt, dass er zwar die gleichen Spieler aufgestellt hätte, aber er hätte natürlich niemals Beckenbauer gegen Bobby Charlton gestellt. Da sind wir dann beim Thema von eben. Die Idee ist angeblich Detmar Kramer bekommen, der ja letztendlich damit Helmut Schön dann damit sozusagen überrascht hat oder ihm das offeriert hat. Und Schön, dass dann nach langem Zaudern, was er nun mal ist, dann sich entschieden hat, tatsächlich dann Beckenbauer gegen Charlton zu stellen. Und das kann man jetzt freilich diskutieren, war es ein Fehler oder war es einfach nur...
Also wie das Spiel gelaufen ist, würde ich sagen, war es sicherlich kein Fehler. Die Deutschen sind in Führung gegangen durch Haller, Hurst hat das dann ausgeglichen, Peters hat spät das 2:1 gemacht und dann hast du es ja eben schon gesagt, dieser Willensakt der deutschen Mannschaft, Wolfgang Weber, der das Ding praktisch wirklich reindrückt will, mit Wille, mit Mentalität. Und das war, glaube ich, nach den 90 Minuten auch das absolut gerechte Ergebnis.
Ja.
Ne? Du hast natürlich, je länger das Spiel dann dauerte, hast du dir eigentlich mit Franz Beckenbauer die Offensivwaffe neben Wolfgang Overath, hast du dir selber beraubt. Aber klar, wir müssen natürlich auch festhalten, und das hat ja Wolfgang Weber zu uns beiden damals auch gesagt, diese unsägliche, was war es genau, die 101. Spielminute, ne? Wo der Ball reinkommt, Hurst knallt ihn an die Latte und Weber köpft ihn übers Tor. Wo ich als ehemaliger Abwehrspieler sage, genauso hätte ich es auch gemacht.
Hätte jeder so gemacht.
Aber er sagt ja, wenn er den Ball im Spiel gehalten hätte, also im Hinterkopf, dann hätte der niemals aufs Tor entschieden, weil dann Dienst und Bachramow ja gar nicht so lange hätten diskutieren können.
Ja, also er hat natürlich recht. Das, aber ich meine, wenn man die Szene sieht, was willst du da als Abwehrspieler
machen? Gar nichts, weil der weiß ja gar nicht, wo der Gegner stehen. Der will ja nur den Ball erstmal wegbekommen.
Er hat ja mal aus Scherz gesagt, ich hätte natürlich einen Fallrückzieher machen müssen und damit den Gegenangriff einleiten, der dann das entscheidende Tor bringt.
Genau.
Wie es Wolfgang Webers Art halt
ja, genau, ist, das Ganze sein Kölscher Humor. Genau.
Aber das wäre auch jetzt mal ohne Spaß die einzige Möglichkeit gewesen. Also
ja.
Praktisch, weil er lief ja praktisch in diesen Ball hinein.
Richtig.
Der kam ihm entgegen,
genau.
Kam von der Linie zurück.
Und selbst wenn du köpfst, weißt du ja gar nicht, wie weit kommst du denn da mit dem Kopf, weil da kann ja noch ein Engländer da hinten stehen.
Ja.
Also vollkommen richtig. Trotzdem bleibt es natürlich einfach, und wie gesagt, es wurde ja dann durch dieses nicht gegebene Tor der Engländer 2:10, als Lampard Schuss gefühlt 2 Meter hinter der Linie war, der nicht gezählt hat.
War der hinter der Linie?
Ja, ja. Da muss man übrigens, werden wir auch noch drauf kommen, was wie schlecht Manuel Neuer eigentlich in dem Spiel gespielt hat 2010,
ja.
Was auch mit wie Karrieren an einem Spiel hängen können. Wenn du da nämlich ausscheidest, er kam ja ganz kurz vor der WM ins Tor, dann war es das vielleicht. Und so wurde, wie oft, wenn Manuel Neuer vielleicht auch mal, also dass er ein überragender Torhüter ist, wahrscheinlich der Beste seiner Zunft, da müssen wir nicht drüber reden, aber wie viel Glück der auch an Weggabelungen hatten, werden wir sicherlich auch drüber sprechen. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu diesem Tor. Nochmal, es gab ja angeblich mal so eine sagenhafte Überprüfung der Uni Oxford nach physikalischen Gesichtspunkten. Also da, wo er aufschlägt, kann der Ball niemals im Tor gewesen sein. Also
nein.
Das ist aus allen Perspektiven, die ich jemals gesehen habe, war das so. Die einzige Möglichkeit wäre, dass er mit Drall
so einen Bananenflug genommen
ganz genau, hätte, genau. Das würde man heute natürlich mit dem Piepsmelder sehen. Aber nach allem, was ich gesehen habe, ist das natürlich niemals ein Tor.
Niemals. Also, wie gesagt, wir gönnen den Engländern den Titel, sie haben ihn verdient, aber drin war er nicht.
Genau, so das kann man, glaube ich,
das kann man, glaube ich.
Ja. Außer Heinrich Lübke, der damalige Bundespräsident, der hat, glaube ich, gesagt, er hat es genau gesehen, der war hinter der Linie.
Hat er nicht sogar gesagt, der hätte im Netz gezappelt?
Ja, wahrscheinlich sowas, ja, genau.
Ich weiß
genau.
nicht, was da gezappelt genau, hat, aber es war was anderes. Das kann nicht der Ball gewesen sein.
Aber interessant ja auch bei der ganzen Sache, die Entscheidungsfindung, ne? Dass übrigens damals Teams zusammengestellt wurden, und Bachramow hat kein Wort Englisch gesprochen.
Ja.
Vor dem Nationalstadion in Baku ist es ja, glaube ich, steht ja seine
Denkmal, ne?
Sein Denkmal, genau. Und Gottfried Dienst, der sprach halt Deutsch und Englisch und ich glaube ein bisschen Französisch. Und die beiden haben dann, und du siehst ja diese Geste, ja, wie die miteinander reden, wie Bachramow einfach zur Mittellinie zeigt.
Das Schärfste finde ich, dass Bachramow, der hat ja unheimlich oft dazu Stellung bezogen. Mhm. Es kam ja eigentlich jedes Mal was anderes dabei raus,
ja,
ne? So an Informationen. Er hätte genau gesehen, dass der Ball drin war, hieß es. Erst in einer anderen Aussage hat er gesagt, dass er an der Reaktion der englischen Spieler und an der Reaktion der Deutschen, der enttäuschten Reaktion, die einen jubeln, die anderen lassen den Kopf hängen, gesehen hätte, dass der Ball drin war. Oder dass er das als Anlass genommen hat, der Ball muss ja drin gewesen sein, die jubeln ja.
Ja.
Ne? Und also ich meine, daran siehst du mal, dass er hat es natürlich auch nicht gesehen. Das konnte er auch gar nicht.
Nee.
Er konnte es vielleicht besser sehen oder er hatte eine größere Chance als vielleicht Gottfried Dienst. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wo der jetzt genau gestanden hat, der Gottfried Dienst. Aber sehen konnte es eigentlich keiner. Ne?
Und kurios ist ja dann auch, dass das 4:2 von Geoff Hurst in den Angriff der Deutschen in der letzten Minute, da liefen ja schon 20 Leute auf dem Platz rum. Also Fans, der Engländer, das ist ja auch irregulär, dieses Tor.
Weißt du, was ich als Allerschärfste daran finde? Dass die Engländer und auch die FIFA hingegangen sind und in irgendwelchen Zusammenfassungen das rausgeschnitten haben, weil du kannst ja den Bildausschnitt etwas verkleinern oder verengen.
Ja.
Und dann siehst du das nicht mehr, dass da oben,
genau.
Ich was weiß ich, 10, 15 Schlachtenbummler schon über den Platz
genau,
laufen.
Genau, genau.
Während der auf dem Weg zum 4:2 ist.
Genau, wobei das war natürlich auch ein schöner Strahl von Hurst.
Ja,
ne?
Natürlich.
Und ich glaube, man kann das dann irgendwie auch so ein bisschen zusammenfassen. Es gibt ja dieses ganz berühmte Bild von Uwe Seeler, der geknickt vom Platz geht und hinter ihm die Kapelle.
Ja.
Und es ist ja bis heute nicht abschließend geklärt, wann dieses Bild überhaupt aufgenommen wurde. Ob in der Halbzeit oder nach dem Spiel. Weil viele sagen, nach dem Spiel war da gar keine Kapelle mehr drauf und in der Halbzeit sollte sie halt spielen. Und ich glaube, Uwe Seeler ist auch so ein bisschen das Sinnbild. Denn er muss am nächsten Tag gut gelaunt am Flughafen gewesen sein, wo alle irgendwie gesagt haben, was ist denn jetzt hier los? Und er hat gesagt, Sachen, die ich nicht ändern kann, dürfen mich irgendwie nie. Zweiter Platz ist ein Erfolg, wir haben Deutschland würdig vertreten.
Ja.
Das hat den Deutschen übrigens insgesamt, das ganze Auftreten der Delegation, riesen Respekt im Ausland entgegengebracht.
Ja.
Nach so einer bitteren Niederlage so fair zu sein, und sie wurden ja auch beim Empfang in Frankfurt
Wie die Weltmeister gefeiert. Und zwar zu Recht. Also sie waren so ein bisschen, in Schalke würde man sagen, Weltmeister der Herzen.
Definitiv.
Also dieses Feiern war berechtigt, weil du musst das mal vergleichen. 8 Jahre vorher ist man in Schweden ausgeschieden, auf dubiose Art und Weise. Und hat das, aber die haben damals hat man das ja wirklich noch ganz anders hingenommen. Genau. Also sprich, man hat Gift und Galle gespuckt.
Genau.
Man hat mehr oder weniger den Schweden, was weiß ich, was alles vorgeworfen.
Die Schweden haben von der Speisekarte
gestrichen. Ja, ja, also das war dann auch die Reaktion jetzt der Gesellschaft. Aber es gab ja auch Reaktionen damals von Seiten des DFB, ja, der mittlerweile auch eine neue Führung hatte. Aber das war ganz anders und das Verhalten hat man den Deutschen wirklich mindestens genauso honoriert wie ihr guter sportlicher Auftritt. Das hat ja auch niemand anders gesagt. Da waren die beiden richtigen Mannschaften im Endspiel und es ist, glaube ich, am Ende der richtige Gegner, der richtige Weltmeister dabei rausgekommen.
Genau.
Ja, was wollen wir noch mitnehmen? Damit war 66 ein Riesenerfolg und dann dachte man ja, das geht so weiter. Zumindest was die Europameisterschaft angeht, kann man sagen, das hat dann nicht funktioniert.
Das 67, die Schande von Tirana.
Ja, genau. Ne? Das führte direkt da hinein und da hat man natürlich wieder Probleme gehabt und dann, naja, musste man sich ja noch qualifizieren für die WM 1970. Aber darüber reden wir beim nächsten Mal. Hast du noch was Wichtiges, was dringend hier reingehört?
Ja, ich finde wieder mit einer Halbzeit, mit 45 Minuten haben wir das wieder wunderbar abgebildet.
Wunderbar. Dann lassen wir das jetzt einfach mal für Sie stehen, wirken und widmen uns nächste Mal der WM 1970, die, das kann ich jetzt schon sagen, für viele Protagonisten, die vor Ort dabei waren, die mit Abstand schönste war. Und warum das so war, das besprechen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Thomas, ich danke dir für heute.
Sehr gerne, wie immer.
Und nochmal mein Appell, abonnieren, teilen, weitergeben, drüber reden, vielleicht auch mal meckern, wenn wir Mist reden. Wenn ihr uns bei irgendwas erwischt habt, könnt ihr ja vielleicht auch was gewinnen. Ich hoffe, wir können ein bisschen sparen. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich über jeden, der unser Buch liest, weil da werdet ihr auch noch einige Stilblüten wiederfinden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.
Tschö.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Demnächst wieder auf allen Kanälen.